Willkommen in Fechners Universum. Der Podcast zur Entfaltung deiner Persönlichkeit, deiner Präsenz und deines Potenzials.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf ein Wort hier in meinem Podcast Fechners Universum. Ich bin total happy, weil heute habe ich einen Kollegen hier mir gegenüber sitzen, direkt gegenüber und nicht über Zoom, den ich schon ganz lange kenne, eigentlich seit Beginn meiner Schauspielschulzeit, weil wir waren zusammen auf der gleichen Schauspielschule. Ich begrüße heute hier in meinem Elfenbeinturm Carlos Lobo.
Grüß dich. Hallo, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast und muss auch zu Anfang schon sagen, du hast mich mit deinem Kuchen betört. Das ist ein ganz toller, ich mache das mal vor, wie man so isst.
Das ist es. Ja, ich habe hier so meine kleinen Lockmittel, um die Leute gefügig zu machen.
Das ist sehr, sehr gut. Wunderbar. Ja, du weißt gar nicht, dass ich eine Bäckerlehre angefangen habe, mal.
Nee, das wusste ich nicht.
Ja. Das meine Eltern zuliebe.
Eine Bäckerlehre? Ja, das Schlimmste, was es gibt, du stehst um nachts um eins auf.
Ja, und am Wochenende um 23 Uhr, während deine Freunde und so dann in der Stadt sind und jubeln. Und
ja.
Also das hat ein ganzes Jahr gedauert, dann war es vorbei. Dann war mir klar, ich lerne was Gescheites.
Und dann bist du Schauspieler geworden. Also für die Leute, die dich nicht kennen, ich will dich mal kurz introducen. Dem einen oder der anderen wird die Stimme sicher schon aufgefallen sein. Carlos ist Synchronkollege. Wir haben uns jetzt nach Ewigkeiten quasi wieder getroffen in der Synchronblase hier in Deutschland. Carlos ist unter anderem, aber damit bist du, glaube ich, am bekanntesten auch, ne? Mit Javier Bardem. Sag mal, Javier?
Javier Bardem. Aber Javi Bardem.
Ach, den finde ich ja großartig. Und ich habe das lange nicht gerafft, dass du das bist. Weil ich habe dich immer noch unter deinem quasi Privatnamen irgendwie abgespeichert und dachte so, irgendwie kommt mir der Name bekannt vor, aber ich habe es nicht gerafft, bis ich dich dann gesehen habe, ne? Weil ich finde, physisch und vom Äußeren her hast du dich ehrlich gesagt nicht groß verändert. Also du sitzt mir jetzt hier gegenüber, als wären irgendwie vielleicht 5 Jahre vergangen und nicht 25 Jahre.
Das ist ja
Jahre.
Nach dem Kuchen die zweite Lockung.
Oh, nee, was soll ich sagen? Ich muss ja hier meine Gäste irgendwie gefügig machen, dass sie ihr Innerstes preisgeben.
Also ich kann dir natürlich zustimmen, wenn wir um das Innere reden. Ja, dann sage ich auch, ich fühle mich so wie damals. Ja, man altert ja nur äußerlich. Und ich bin voller Energie und merke natürlich, dass außen so ein bisschen das ein oder andere Scharnier nicht mehr will. Aber
ich glaube, da geht's hin, ne?
Ja,
wie sagte die Dietrich mal? Ich glaube, es ist von ihren Zitaten. Alt werden ist nichts für Weicheier.
Mhm.
So, warum schwitze ich denn jetzt so? Guck mal, so ein heißer Typ sitzt mir gegenüber. Krieg ich hier schon Schweißausbrüche. Der Podcast heißt Auf ein Wort. Und ich habe mir überlegt, als es jetzt wirklich konkret wurde, wir haben schon öfter mal probiert, dass du kommst und wir wollten das aber nicht über Zoom machen und du wohnst ja in Köln und bist ab und zu mal hier in Berlin. Mhm. Ein Wort, was ich mit dir verbinde, und da fiel mir spontan und intuitiv dieser Begriff Theatertier ein. Weil ich habe dich damals kennengelernt in der Schauspielschule, ich glaube, du warst ein oder zwei Semester über mir, ne? Ich glaube, du warst schon halb fertig mit der Ausbildung oder im zweiten Jahr und waren da die Anfänger.
Ich bin ja nach anderthalb Jahren gegangen, auf Geheiß der Schule.
Ach so, weiß ich gar nicht mehr.
Ja, dann blättern wir heute mal hier auf. Also,
so, jetzt wird hier abgerechnet.
Naja, was heißt abrechnen? Nö,
hat dir ja nicht geschadet.
Ich hatte einen Vertrag am Staatstheater Mainz, einen Festvertrag. Und dann haben die gesagt, nee, also entweder du machst das oder machst hier die Schule. Und dann dachte ich mir, also wenn ich
das
doch
Ziel
schon,
ist doch aber,
das einen Anfängervertrag zu kriegen. Genau. Und da war ich ein bisschen traurig und habe aber natürlich sofort gesagt, nee, ich gehe zum Staatstheater Mainz. Ja, Staatstheater.
Und das war damals Anna Badura, oder? Intendanz.
Ja, richtig.
Und
richtig.
Die ist ja dann nach Oberhausen gegangen oder, nee, oder
die
Düsseldorf?
Ist nach Düsseldorf.
Düsseldorf.
Nach Oberhausen bin ich dann gegangen, weil mich eben in Mainz damals Klaus Weise gesehen hat aus Oberhausen.
Ach so, und das dachte, war auch, du bist mit ihr mitgegangen nach Düsseldorf.
Nee,
du bist
nee,
dann nach Oberhausen.
Ich bin danach. Nach Oberhausen und Oberhausen war damals ein gutes Theater. Das war, glaube ich, zigmal hintereinander bestes Theater in NRW und
ja,
so. Also das
ja,
war
das
schon,
weiß ich noch, das war
der Weg hat sich gelohnt. Gleichzeitig habe ich natürlich oft gespürt, dass mir ein bisschen was fehlt, ja. Die Ausbildungszeit, wo man sich ausprobiert und so, da kam schon der Druck anders auf der Bühne.
Echt?
Bei den Proben. Ja, also ich hätte mich gerne mehr ausprobiert und habe deswegen dann mit 40 bin ich nach New York und habe nochmal eine komplette Ausbildung gemacht und die hat mir dann so richtig nochmal das Fundament gegeben. Und die Schauspielschule Mainz war, ja.
Ja, also ich muss sagen, ich... Für mich war das gut damals, weil das war nicht so dieses hierarchisch und strenge, ne? Für die, die jetzt zuhören, also Mainz ist mittlerweile eine staatlich anerkannte Schule, ja. Ist eine private Schule, aber die mir sehr entgegenkam, weil sie halt einfach auch, die war selbstverwaltet und wir haben dort uns auch gekümmert um die Räumlichkeiten und ein bisschen Büroarbeit gemacht und sowas. Das fand ich damals ziemlich cool.
Gute Leute.
Gute Leute, Hubertus Petroll, Andreas Mach.
Mit dem spiele ich heute noch, wenn wir mal mittlerweile das vierte Stück jetzt, an den Mainzer Kammer spielen.
Ach, grüß dich mal.
Also wenn sich jemand nicht verändert hat, dann der. Also ich dachte mir, der wirklich, der war damals doch schon bestimmt Mitte 40 und der sieht jetzt vielleicht aus wie Mitte 50.
Ja gut, Gruß geht raus, unbekannterweise. Wahrscheinlich würde ich ihn gar nicht wiedererkennen, aber wer weiß.
Doch, eben, man erkennt ihn. Aber ja, und diese Leute sind ja auch, ne, Andreas unterrichtet jetzt in Frankfurt auf der staatlichen, Hubertus hat ja das Reinhard-Seminar übernommen als Direktor. Also es waren gute Leute.
Der ist der Direktor?
Der war da bis vor ein paar Jahren.
Ja. Hubertus Petroll war damals auch Nachrichtensprecher und so, also war relativ, das Gesicht kannte man. Okay, aber da wollen wir uns gar nicht so drauf aufhalten. Aber weshalb ich auf diesen Begriff kam, Theatertier, wir haben damals in einer freien Gruppe dort haben wir Kabale und Liebe inszeniert, weißt du noch?
Ja,
mit absolut. Oliver und so und da hast du quasi den Präsidenten gespielt, also den Vater von Luise und von Ferdinand.
Genau.
Und da war ich ja quasi, da habe ich so assistiert und sowas. Ich habe da gar nicht mitgespielt, ne? Ich habe da einfach im Hintergrund geguckt und habe euch allen zugeschaut und hab gemerkt so wie krass du da in diese Figur reingegangen bist, das hat mich wahnsinnig beeindruckt und war auch für mich sowas jetzt im Nachhinein auch sowas wie so ein Vorbild, oder ich dachte immer so, okay, so will ich auch mal sein, mit dieser Energie, mit dieser Kraft, mit dieser, wahrscheinlich kommt da dein spanisches Gen mit raus, ne, dieses wenn dann irgendwie volle Pulle. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Deswegen Theatertier oder Schauspieltier. Jetzt mal zu gucken, dann bist du nach Oberhausen gegangen. In Mainz warst du 2 Jahre oder?
Nee, in Mainz, als Badora ging, kam Michael Helle, der wurde da Schauspieldirektor. Bei dem war ich auch nochmal bis 98.
Ah, doch, eine ganze Zeit dann.
Ja, das war eine ganze Zeit und auch sehr prägend und mit sehr tollen Leuten. Ich habe da 3 Jahre lang Trainspotting unter der Regie von Falk Richter gemacht. Geil. Sehr erfolgreich.
Ach, Falk Richter, der hat das auch geschrieben, oder? Als Theaterversion. Trainspotting?
Die Bühne? Das ist so lange her, das weiß ich gar nicht. Okay. Ich weiß, dass dann auch Castorf das hier gemacht hat.
Ich habe das von Castorf hier gesehen.
Ja. Da bin ich jetzt überfragt.
Okay.
Aber das war, also wir haben das auch neu erarbeitet nochmal bei den Proben und so und ne, da gestrichen dort. Die Ratten, Bruno auch, wenn du sagst, so ein Theatertier, das sind alles auch Figuren, die so Tierisches haben. Ich habe im Sommernachtstraum der Esel, das ist das Tier schlechthin.
Ja.
Und ja, wenn man mich lässt, wahrscheinlich ist es eine Mischung aus das Spanischsein. Mein Vater war sehr humorvoll. Mein Onkel, der eigentlich Polizist ist, der konnte einen Witz nach dem anderen erzählen und sehr lebendig und so. Ja. Und dann habe ich das natürlich auch übernommen. Mein anderer Onkel, der war für mich wie so ein Jerry Lewis, den ich übrigens auch wahnsinnig verehrt habe und verehre und Louis de Funès, so diese genau. Es wurde mir auch in New York hat man mich natürlich gerne mit James Gandolfini verglichen, was ja auch so ein Tier war, ne? Sopranos.
Ah, okay.
Ja, also, ich habe ihn auch auf der Bühne gesehen im Gott des Gemetzels. Da, der ohne Text ist der auf seine Frau zugegangen und du merktest, was ist hier los.
Okay.
Und da bin ich auch selbst natürlich für sowas absolut offen.
Es macht ja auch Spaß.
Ah,
Weißt du, so auf der Bühne darfst du halt. Also du bist aber ja nicht nur Theaterschauspieler. Du hast dann auch relativ früh angefangen, auch im Fernsehen relativ präsent zu sein die ganze Zeit und immer mal wieder jetzt.
Ja.
Ich erinnere mich zum Beispiel vor 3-4 Jahren, als du mit der ich weiß gar nicht, Katzelsberger?
Daniela Katzenberger.
Die mag ich ja total gerne. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, euch beide da zu sehen. Ja. Ich war sehr neugierig, wie sie das macht und dachte so irgendwie, ja, geil. Ja. Läuft bei dir.
Die hat das gut gemacht, finde ich, mit so einer Bauernschleue. Die ist natürlich, wie wir alle wissen, gar nicht so dumm, wie sie sich so ein bisschen bedient da. Ja. Ja. War schön, ja. Ich habe auch parallel zur Schauspielschule in Mainz, habe ich angefangen bei Ein Fall für zwei und so.
Genau, da.
Da war ich immer durchgängig. Mit Klaus Theo jahrelang, 2019, 20 habe ich noch gedreht mit ihm auf Mallorca. Also es kam immer wieder und in verschiedenen Formaten. Genau, also das, was man so im deutschen Fernsehen so sah, bis zum Tatort. Leider habe ich es nicht reingeschafft in so Projekte, wo man sagt, Mensch, das ist so großes Kino. Das waren dann immer ja so kleine Sachen oder wenige Drehtage, auch in wichtigen Filmen. Aber es ist okay.
Ja gut, aber das kann ja noch kommen.
Genau, ich bin ja noch ganz jung. Ja, absolut. Aber das war für mich wichtig und das sage ich auch immer in Gesprächen, dass es für mich wie italienisches Essen ist. Ja, Schauspiel ist ja nicht nur, dass ich jeden Tag Pizza habe, sondern es gibt halt einen schönen Calabrese Salat und das, ja. Also Synchron, Bühne und vor der Kamera und ganz wichtig ist Publikum. Ja, das hat mit Spannung zu tun, mit in Kontakt treten. Absolut. Ich könnte ohne Theater eigentlich gar nicht leben.
Echt?
Ja, ich möchte nur nicht mehr in der Form am Theater sein, also fest und mit diesen ganzen Ensembleversammlungen, was da so alles ist. Und natürlich bin ich auch geschlagen mit Erfahrungen. Wie wir wissen, zieht dieser Beruf auch Menschen an, die von Egomanen bis was weiß ich. Ja. Und da hatte ich eine Zeit lang dann auch keinen Bock mehr.
Das geht mir bis heute so. Ich habe gerade vor ein paar Tagen ist mir bei Social Media eins meiner Fotos entgegengeschwommen von vor 10 Jahren, wo ich das letzte Mal auf einer Bühne stand, in einem Theaterstück und habe mir das so angeguckt und dachte so, boah, ich habe einfach überhaupt keinen Bock mehr. Ich habe leider so viele negative Erfahrungen gespeichert. Ich habe auch tolle Situationen.
Ja, ja, ja.
Aber eigentlich bleibt nur hängen aus dieser Zeit, das war wahnsinnig anstrengend. Es war oft nicht gut bezahlt, so dass du eigentlich immer in prekären Verhältnissen gelebt hast. Also ein Kind oder sowas, ich meine, war bei mir jetzt sowieso nicht Thema, aber hätte ich mir gar nicht groß leisten können. Also, weil ich war froh, wenn ich einigermaßen irgendwie Miete und so bezahlen konnte. Also gerade wenn du dann als Freier arbeitest, ne? Also für mich war auch nach dem ersten festen Engagement klar, kein Theater mehr, fest. Ne? Und das war ganz klar, weil das hat mich ausgelutscht.
Ja.
Damals. Ja. Aber du hast das noch. Du machst jetzt auch gerade wieder, du hast gerade gesagt, du probst gerade in Mainz.
Ja,
wieder.
Ja, aber das sind eben Stücke, die ich mir auch aussuche,
ja.
Wo ich gefragt werde und sage ja oder nein und nicht, ja, du gehst an Besetzungszettel und siehst,
so war das nämlich, ne?
Ja, und das ist, also es hat sich auch vieles geändert und ich muss an dieser Stelle auch wirklich sagen, vielen Dank BFFS. Ja, denn sie haben maßgeblich dazu beigetragen, dass Gehälter, auch Angleichungen. Ich habe auch erlebt, dass ich zum Beispiel zum Intendanten hin bin und habe gesagt, du, das, was mir zusteht, jetzt die Erhöhung, gibt es doch der Kollegin. Ich glaube, die kann das besser gebrauchen und habe dann gehört, sag mal, spinnst du? Also nee, das fangen wir hier gar nicht an. Und so, weißt du, insofern, aber da hat sich jetzt viel getan.
Ja, super. Da bist du Mitglied auch.
Absolut, na klar.
Ich war da eine Zeit lang, ich bin jetzt im Synchronverband, weil ich
ganz
wenig mache, aber ich finde, ich finde, irgendwo sollte man gewerkschaftlich organisiert sein und das mit unterstützen. Da können wir vielleicht mal das Thema Schauspiel so ein bisschen oder Theaterschauspiel so ein bisschen an der Seite lassen, weil ich verbinde dich ja viel mehr auch mit deiner Stimme.
Ja.
Ne, und da machst du ja irre Sachen. Also vielleicht ganz kurz, du bist reingerutscht, weil die ein Casting gemacht haben, wirklich für Javier Bardem. Also vorher hast du synchron gar nichts am Hut gehabt.
Nein, und das war 2008 war das. Ich bekam einen Anruf aus München Und ich möge doch bitte von Köln nach München fahren. Es geht um Casting für Synchron, für einen Spanier. Mehr wusste ich nicht.
Und dann hast du gedacht so, oh Gott.
Ich fahre dahin, im Ohr, also ich weiß gar nicht, ob es damals noch ein Kopfhörer war oder auf jeden Fall aus dem Lautsprecher sprach mich John Malkovich an. Die deutsche Stimme,
also Joachim Tempstedt,
ja, beim Casting, der da Regie machte und meinte so, ja Karl, bitte probier das mal so und so. Und dann sehe ich, das ist Javier Bardem, den ich natürlich auch verehre und sehe ihn mit Penelope Cruz da eine Szene machen Scarlett Johansson.
War von den Woody Allen, oder?
Ja, genau, Scarlett Johansson und so. Und ich so, ach du liebe Zeit. Ja, aber hab das dann gemacht.
Und du warst vorher noch nie am Synchronpult gestanden. Das heißt, du hast keine Ahnung gehabt, ne, mit O-Ton-Taste und überhaupt. Und was der Cut irgendwie dir da erzählt, das war für dich wahrscheinlich alles Spanisch.
Ja, genau. Spanische
Fall
Dörfer.
Vielleicht serbokroatische in deinem
Fall. Hieß es nicht böhmische Dörfer? Ja. Nee, ich hatte null Ahnung und vor allen Dingen, ne, da saß neben mir eine Cutterin, dann ein Tontechniker, Menschen, Produzenten kamen dann und so. Natürlich wusste ich, okay, es ist eine Casting-Situation, also gib dich rein.
Ja.
Und der hat es einfach auch toll gemacht, hat mich geführt und hat mir dann gesagt, guck mal, da unten ist so ein Zuckerstückchen, das läuft, da an dem kannst du dich auch orientieren und was weiß ich. Und was ihm gefallen hat, ist natürlich, dass ich unbedarft war, dass ich keine Töne reinbrachte, so dieses Synchron und gib mir den Kuchen und so, sondern ich habe halt gemacht, wie, als würde ich das spielen.
Und du hast aber, glaube ich, vom Typ her, hast du den Bardem in seiner Wesensart, glaube ich, ist er dir nah. Oder der ist ja auch so ein, jetzt im positiven Sinn, so ein bisschen so ein Verrückter wie du. Also bei dir weiß man auf der Bühne oder egal, wenn du was machst, du hast Ideen, wo man denkt, okay, damit muss ich erstmal handeln. Und das ist ja so ein ähnlicher Typ, oder?
Ja.
Der spielt ganz oft ganz ungewöhnlich, faszinierend.
Ja,
der war dir nah wahrscheinlich, oder?
Ja, absolut. Ich verstehe natürlich, wenn er, weil er spricht ja Spanisch meistens, oder wenn es Englisch auch okay, aber dann nimmt er das Spanische ins Englische rein und ich verstehe diese Zwischentöne. Also das ist so wie die Franzosen machen ja oft so, hat er auch so kleine Zwischentöne, die ich absolut, also das ist wie eine zweite Sprache, die merke ich. Und er surft, also er ist auch beim sehr guten Lehrer in Madrid gewesen, Corazza, und seine Technik ist wirklich von Bild zu Bild surfen und sich da reinbegeben und nicht nur von innen zu holen.
Ja.
Und das ist, finde ich auch gut. Zur Technik kommen wir gleich noch, aber auf jeden Fall war das. Ja, halt, er hat eine andere Lage, ein bisschen tiefer, aber an sich, und ich krieg das immer wieder mit, selbst meine Kinder, wir waren jetzt in der Disney Mermaid.
Ariel.
Boah,
ganz ehrlich, ich habe kein Gefühl von Neid in meinem Herzen, aber da war ich ein bisschen neidisch, weil ich habe euch alle so gefeiert. Ich habe den Film mir zweimal hintereinander angeguckt, weil ich einfach euch so gefeiert habe. Auch Tobi und so. Ne? Und ich meine, du als Triton in Ariel. Also das war schon, ich gedacht so, Chapeau. Also das ist so für mich, was Synchron betrifft, eine wichtige Figur in einem Disney zu sprechen zu dürfen. Das ist für mich so oberste Top 5 Plätze der ersten Bundesliga.
Oder? Ja, Champions League würde ich sagen.
Da war ich ein bisschen neidisch. Aber ich dachte so, okay, das ist Ansporn. So, irgendwann spreche ich auch mal ein Bösewicht in einem Disney. Mal gucken.
Also, da muss ich sagen, bin ich wirklich sehr dankbar.
Wer hat das gemacht damals? Manuel, ne? Manuel Straube?
Genau. Der ja selber auch ein toller, ja. Und mit Axel Malzach habe ich auch Disney hier, Fluch der Karibik. Also sind einfach auch echt gute Leute unterwegs.
Da hast du ihn auch gesprochen.
Ja,
ja klar. Das ist ja noch gar nicht so lange her.
Fluch
das
der
kam
Karibik.
Nach Barcelona, Dingsbums.
Ja, das war. Naja, 5-6 Jahre, glaube ich, 2, oder? Ja, 6-7 Jahre. Das war auch eine Top-Rolle und auch mit Axel sehr viel Spaß gemacht. Jedes Mal, wenn wir uns sehen, müssen wir über die Szene, weil er war ja ein Untoter und hatte immer Blut und musste mit Blut reden. Und dann habe ich eine Woche Buttermilch versucht. Nach 2 Tagen konnte ich keine Buttermilch mehr sehen. Da sind wir zu Kefir übergegangen. Ja, und auch da, das ist ein Tier. Und das größte Kompliment ist, wenn meine Kinder, das wollte ich gerade sagen, als Triton sagen, Papa, wir haben den Unterschied nicht gemerkt. Ja. Also will sagen, du bist damit verschmolzen, ja, sagte meine Partnerin. Du bist verschmolzen, das ist Wahnsinn, das ist ja fast beängstigend.
Und dann, na gut, aber wenn du sprichst den jetzt mehr oder weniger seit 15 Jahren.
Ja.
Das, also so viel Erfahrung habe ich jetzt noch nicht mit immer wiederkehrenden Schauspielern, aber es ist schon abgefahren, ne? wie du rein intuitiv immer mehr ein Gefühl für diesen eigentlich fremden Menschen bekommst, weil du einfach ihm immer wieder, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer das Gefühl, ich schlüpfe sozusagen in das, was ich da auf dem Bildschirm sehe, rein und spreche dann quasi aus diesem Bildschirm raus. So, also ne, man glaube, da macht doch jeder von uns hat einen anderen Zugang zu seinen Rollen und zu den Figuren, aber das ist schon eine große Freude, oder?
Also
wenn einem so ein Schauspieler so nah ist.
Also wie ein Familienmitglied, ja, muss ich sagen, ja, weil das, ja, wie du sagst, 15 Jahre und auch immer so verschieden, in so verschiedenen Qualitäten und mir geht das manchmal so, dass ich gar nicht abschalten kann. Bei dem Aronofsky war das, Mother, da spielt er ja eine ganz komische Figur, sehr Psycho-mäßig. Und dann weiß ich noch, konnte ich abends, war ich eigentlich verabredet zum Kochen mit einer Freundin und sie meinte so, hallo, bist du überhaupt da?
Ja.
Ich konnte, es lebt in einem noch irgendwie weiter.
Ah, das kenne ich auch, das kenne ich auch. Das ging mir oft auch auf der Bühne so oder, ne, und aber bei manchen Rollen, also weiß ich noch, als ich Peter von Kant gemacht habe, der Denis Ménochet, das ist auch so ein französisches Theatertier, den ich jetzt schon öfter sprechen durfte, da kam ich auch nicht raus. Wir haben 3 Tage in Hamburg aufgenommen, ne, und merkte so, okay, ich mache jetzt auch nichts, ich gehe jetzt auch nicht ins Kino oder sowas, sondern bleib irgendwie in dieser Blase drin.
Ja. Ne, weil, gut, heute habe ich jetzt eben ein paar Sachen, Techniken, wo ich das gut abschütteln kann, weil es geht ja nicht, guck mal, wenn ich jetzt, ich habe ja selber Kinder, wenn ich jetzt eine Figur spielen müsste, 2 leibliche und 2, wie sagt man?
Geschenkte.
Wir haben früher immer Beutelkinder gesagt, das ist ganz gemein.
Beute oder Beutel?
Beute, nenne ich Beutel. Beutelkinder.
Beutelkinder. geschenkte Kinder.
Ja, geschenkte Kinder.
Schön. Das heißt, ihr seid eine richtig große
Patchwork-Familie.
Ja,
genau.
Schön.
Genau.
Und ihr wohnt aber in Köln.
Ne? In Köln. Da habe ich auch mein Tonstudio und davor war ich ja in Dortmund. Und Köln war so in der Mitte, bist du schnell überall.
Ja.
Und ansonsten habe ich ja auch noch meinen Wohnsitz in Malaga. Das ist meine Heimat. Aber was ich sagen wollte ist, ich muss mir bestimmte Dinge abschütteln, weil stell mal vor, du spielst eine Rolle und hast irgendwie dein Kind verloren oder so und ja, das kannst du nicht mit nach Hause nehmen und auch, aber da kommen wir später dazu, auf keinen Fall Method oder so, ja, dass ich da mit meinem eigenen Leben oder mit meinen Kindern arbeite, das wäre sehr ungesund.
Ja, das ist mir auch immer wieder suspekt. Ich finde es erstaunlich, was damit möglich ist, mit dieser Methode, aber ich glaube, mir wäre das zu heftig. Ich würde da auch zu sehr, ich bin Doppelskorpion, weißt du, also ich gehe sowieso extrem intensiv
hallo,
rein.
Hallo, ich bin Krebschen. Ich bin Krebs und Skorpion Aszendent.
Aber das ist eine super Kombi. Das ist irgendwie, ich weiß, gerade Krebs ist sozusagen in Bezug zu Skorpion.
Ja, ja, ja.
Na gut, ich meine, läuft ja bei dir auch. Läuft ja ganz gut. 4 Kinder. Köln. Vielleicht ist Köln sogar ganz gut, weil Köln ist halt einfach eine Stadt, wo man, glaube ich, ganz gut leben kann. Ist alles möglich, aber es ist nicht so abgefuckt wie oft hier in Berlin schon.
Ja, ich habe dir vorhin erzählt, ich wollte eigentlich immer nach Berlin und dann kam New York dazwischen. Gut. Und nach New York habe ich gesagt, nee, auf keinen Fall ins laute Berlin. Ich hatte in New York, das reicht. Ich möchte ins beschaulichere Köln. Das ist eine sehr gute Mischung. Die Menschen sind da sehr offen. Ja. Leider ein bisschen hässlich, also nicht die Menschen, sondern die Stadt. Es ist leider durch die Zerstörung, aber das ist eine ganz gute Mischung.
Ja. Aber sag mal, du hast dort dann nochmal, lange nachdem du eigentlich ein gestandener Schauspieler gewesen bist, nochmal eine Ausbildung gemacht. Dort hast du Method Acting gelernt, oder wie?
Nee, Meissner.
Meissner?
Ja.
Erzähl doch mal ganz kurz
die
prägnanten Punkte von Meissner. Das ist mir nämlich immer nicht klar. Method ist mir jetzt einigermaßen klar. Was macht man bei Meissner?
Method ist klar. Meissner, Also viele der Schauspieler und Schauspielerinnen hier verbinden damit das Wort Repetition, ja, dass man sich in eine Wiederholung, du hast ein schönes Hemd an, ich habe ein schönes Hemd an, ah ja, du hast gesagt, ich habe ein schönes Hemd an, dann sich so hochschaukelt, um dann lebendig zu werden, und dann gibt es noch viel mehr, also abgeleitet von der Method, aber in der Fantasie. Also ich muss nicht irgendwie den Tod meiner fiktiven Tante jetzt, wie sie vor meinen Augen erfahren, umgefahren wurde, sondern ich kann mir das schon ausdenken, ja, und mache dann so eine Art Preparation, nennt sich das, dass ich mich da auch so reinsteigere, ja, bevor ich meinen Auftritt oder bevor die Kamera losgeht.
Ja. Aber brauchst du jetzt mal wirklich unter Kollegen, gerade auf der Bühne, brauchst du eine Technik? Weil ich habe festgestellt, ich habe viel gespielt, ich habe aber nie das bewusst mich an eine Technik gehalten, sondern ich habe gemerkt, okay, das offensichtlich das, was da aus mir rauskommt und, ja, das, was sich da zeigt, kam immer relativ gut an, sowohl bei der Regie als auch dann beim Publikum. Ja. Und mir ist, ich liebäugel immer mal wieder, mich mit diesen Schauspieltechniken zu beschäftigen, aber merke so, jetzt ist es erstmal sowieso irrelevant, weil am Mikro funktioniert das ja anders, weil man ja ganz viele kleine Schnipsel spielt und eigentlich immer wieder neu einsteigt für einen Satz oder für Töne und für oder mal zwei Sätze oder so. Hast du dich an Techniken gehalten? Oder auch nachdem du das dann gelernt hast, ist das für dich fester Bestandteil?
Ich habe festgestellt, dass wenn ich dann Einklang hatte oder etwas bei mir Ring gemacht hat, dann, klar, dann kam das aus mir, ich konnte das machen. Nur gab es auch oftmals Fälle, wo ich keinen Zugang hatte zu der Rolle. Und, ne, wie gesagt, du hast es aber gelesen auf dem Besetzungszettel, jetzt musst du es machen. Und irgendwie, eigentlich hat sich mein Körper schon gesperrt, da haben wir schon mal das erste Problem. Ja. Und dann ist trotzdem zu erfüllen. Und da hilft natürlich, wie wahrscheinlich auch bei der Malerei oder so, also Picasso musste schon sehr, sehr gut zeichnen können, um dann seine Ausflüge in das Kubismus und was bei sich da reinzumachen. Ja. Und ich habe dann eben gesucht, natürlich auch, weil ich wusste ja nicht, was mich noch in der Ausbildung erwartet hätte nach den anderthalb Jahren, und dachte immer, ja, da muss noch irgendwas sein. Ach so. Ja, da muss noch, also keine Ahnung, beim Backen und Konditor lerne ich ja auch gewisse Techniken, wie ich das anbringe und so. Ja, ja. Schauspiel,
wenn
ist
du
doch,
zu viel Hefe nimmst, ist es scheiße.
Genau. man sagt doch immer, Schauspiel ist ein Handwerk, und ja, in mir eben der kleine Krebs, der sagt, okay, ja, du machst einen Schritt nach links, rechts, wie geht denn das und so. Bin dann auch auf die Schnauze gefallen, wenn ich eben Regisseure oder Regisseurinnen hatte, die jetzt in Anführungszeichen echt gemein waren, die dann sagten, hey, das muss man anders machen. Weißt du ja, früher gab es auch den Begriff, man wurde gebrochen und so. Also ja, insofern. Und da kam ich, wenn man mich gebremst hat, ja, dieses Tier, was du sagst, wenn das dann gebremst wird, dann wird es zum scheuen kleinen Papiertiger, ja. Da kannst du mit einer Zeitung mit einem eingerollten Tiger erschrecken, so, weil der nicht weiß, was das ist. So. Und genau, das
so
hat
geht mir das übrigens immer noch im Synchronstudio.
Ah ja.
Ne? Wenn ich da irgendwie das Gefühl habe, okay, ich raff jetzt gerade nicht, was die Regie von mir will, dann wäre ich immer noch total unsicher. Also denke ich so, was ist denn hier los? Also es ist ja wirklich, ist ja nicht live.
Yeah.
Also Sven, gib dir doch selber mal den Prozess und auch die Möglichkeit, irgendwie einen Take vielleicht dann doch fünfmal zu machen, anstatt zweimal, ne?
Ja.
Weil es dauert einen Moment. Das ist ja ein Prozess, wir sind ja nur Menschen.
Wir sind Menschen, und natürlich sind wir auch sensible Menschen, sonst hätten wir, glaube ich, nicht einen Zugang zu so einem, ja, Beruf. Und das bringt natürlich auch mit sich, dass man, weil wir unser Instrument sind, natürlich sehr schnell verunsichert sein kann. Verstimmt, genau. Ja. Sehr schön.
Sehr geil, ne? Das passt in dem Moment zusammen richtig gut, doppelt. Ja. Nicht nur das Instrument, sondern einfach auch die Stimme.
Ja, ja. Also ich sag ja auch immer, ich lebe von der Stütze.
Bisschen Karlauer, aber
ja,
ist auch erlaubt.
Ja, ich liebe Karl.
Aber sag mal, findest du, hat sich das geändert? Der Regiestil? Also ich meine, wir sind ja jetzt auch plus minus 25, 30 Jahre im Business. Unterschiedlichste Erlebnisse.
Ja.
Ich meine, generell, ich habe das Gefühl, es findet doch auch einen echten Generationswechsel, ja, statt, wo diese, sag ich mal, diese Haudegen, die ich auch zu schätzen weiß, ich mag ja auch eine Strenge, und wenn jemand genau weiß, was er will, so, dass das so ein bisschen sich verändert hat in ja. Richtung bisschen mehr Verständnis auch für das, wie wir da eigentlich auch freiwillig sind, egal ob es nur vom Mikro ist oder ob es von der Kamera ja. oder auf einer Bühne ist, im Probenprozess.
Ich wollte unabhängig werden, das ist es, ob jemand weiß, was er will oder nicht. Ich wollte für mich die Sicherheit haben und das Tolle ist, dass wenn ein Regisseur zu mir sagt, ja nee, mach das mal mehr in die Richtung, wenn ich aber innerlich weiß, was ich da mache und biete ihm was ganz anderes an, dann sagt er, ja, ja, genau, so ja. wollte ich das, weißt du? Ja, also, na, weil ich in mir so eine Sicherheit dann biete und, ja. und oftmals sind sie ja selbst verunsichert und suchen was und wissen dann nicht, ja. wie ich eben sagte, naja, wenn ich keinen Zugang dazu hatte, das merken die, das ist ja feinstofflich zu sehen und dann kommen die ja auch unter ja. einen Druck und deswegen Technik ja und ich habe viele versucht, Method am allerwenigsten, weil mir damals schon klar war, das ist nicht gesund und da kommst du auch schlecht raus.
Erzähl mal kurz für die Leute, die jetzt nicht so im Thema sind, die jetzt keine Kollegen sind, Method, das heißt du gehst richtig in diese Emotion rein und suchst irgendwas in deinem privaten Leben,
ja.
wo du sozusagen das benutzt, damit es dich triggert, ja. um in der Szene genau diese Emotion glaubwürdig und authentisch, ja. in dem Fall sogar echt, weil du ja quasi eine Retraumatisierung erfährst,
genau.
Zu erleben. Das empfinde ich jetzt einfach aus meiner banalen Sicht auch als aus der Psychologie hochgradig bedenklich, ne?
Da
sind ja auch einige Leute ja. wirklich ziemlich abgestürzt mit auch, oder?
Ja, deswegen haben ja viele Probleme. Natürlich, der bekannteste ist Robert De Niro, der damit arbeitet oder zumindest gearbeitet hat, ich weiß nicht.
Yeah.
Man kann ja den Leuten auch erlauben, sich zu ändern. Genau, ich finde das sehr, sehr ungesund. Aber du hast es im Grunde genommen erklärt, ich muss immer wieder, und das ist das Problem, das heißt, ich muss immer wieder diese Situation raufholen, also kann das auch abstumpfen und ich kriege nicht jedes Mal das Ergebnis hin, dann bin ich unzufrieden, weil es, beim letzten Mal hat es doch geklappt und so. Ja, also deswegen, es ist eine für mich sehr unsichere
Technik. Das heißt, wenn du 40 Mal ein Theaterstück spielen musst und irgendwie merkst du, scheiße, irgendwie das stumpft ab nach dem 14., 15.
Ja, dann musst
Mal.
Du ja noch höher, ist ja wie mit einer Droge, dann musst du ja die Dosis erhöhen und so.
Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. weil ich meine, emotionale Prozesse lösen ja Hormone aus,
ja.
ne, die unterschiedlichsten. Und das heißt, wenn das dann irgendwann nicht mehr kickt, musst du noch, das kann ja nur schädlich sein auf Dauer.
Ja, absolut.
Ah gut.
Absolut. Und das ging auch weiter. Ich habe ja, also im Kreisen ja so Namen, Chabak-Technik, auch alles so ein bisschen abgeleitet von der Method. Das ist auch so ein 12-Punkte-Programm und dann kannst du dir eine Biografie schreiben. Das allein finde ich schon mühsam. Ja? Also mich hinzusetzen, kognitiv und mir irgendwas aus den Fingern zu saugen. Ja? Und dann auch noch, also wenn ich dich als Spielpartner habe, ersetze ich dich richtig mit einem
durch deinen Bruder,
Bild,
der, ja, mit dem du ja. seit 20 Jahren keinen Kontakt hast und Dauerstress hast.
So, genau. Also auch das ist ungesund und auch das führt nicht jedes Mal zu dem Ergebnis.
Ja.
Und ich habe noch das Problem, dass ich danach auch wieder raus muss aus dieser Haut. Also, ja.
Okay, aber wenn du eine Rolle hast, die du erfüllen musst, also in die du reinschlüpfen musst, mag das ja so sein. Aber wenn du was Eigenes kreierst, also eine eigene Figur, ich komme gerade auf die Idee, weil ich komischerweise, seitdem ich letztes Jahr die Regie gemacht habe für dieses Queer as Folk, in mir sich so eine Drag-Figur immer mehr meldet und ich gehe der auch spielerisch nach.
Ja.
So. Und dann finde ich schon wieder ganz spannend, sich eine Biografie auszudenken und sozusagen wirklich so ein Fundament zu bauen. Aber das ist nicht speziell Method, würde ich sagen, oder?
Nö. Wenn du dir eine Biografie baust, baust du dir eine Biografie und wenn sie aus dir rauskommt, wie gesagt, klar. Ich habe damals vor über 20 Jahren eben diesen Esel im Sommernachtstraum anhand von einer Familienaufstellung gemacht. Das war auch sehr interessant und das ist ja auch sonderbar. Ja, ich frage mich da, wie kann denn jemand Fremdes aus dem Publikum, der sich dahin stellt und wirklich so wie der Vater agiert und so, da ist irgendwas Feinstoffliches und in der Tat, also dieser Esel, der kam so aus mir heraus, ich musste nichts machen. Auf einmal wuchsen mir so Ohren und ich habe nur ein bisschen Schlamm genommen und ich habe gesagt, geht mir weg mit Maske, ich brauche keine Maske, ich bin der Esel. Ja?
Wie geil ist das denn? Du bringst mich gerade echt auf eine tolle Idee, weil damit habe ich mich eine Zeit lang extrem viel beschäftigt und bin immer noch irgendwie in so Aufstellungskreisen und so. Ne? Ich habe das eine Zeit lang auch selber angeboten.
Hast du denn eine Erklärung, sorry?
Ja, natürlich, weil du gehst natürlich in das energetische Feld rein.
Ja, genau.
Ja? Und dann ist es, wenn die Leute bereit und offen sind, Stellvertreter ins Feld zu holen. Ne? Also ja. Ich kenne es natürlich nur mit Familiensystem, Beziehungssystem und so. Für mich ist gerade die Idee, das sozusagen auf ein Theaterthema oder auf eine Theatersystem anzuwenden, ist für mich gerade ein totales Aha-Erlebnis, weil das war mir noch gar nicht klar, dass das da natürlich funktionieren muss, weil also ich glaube, man geht da in eine Systematik rein, die sowieso im Feld ist. Wir, wo wir uns oft getrennt voneinander wahrnehmen und so, jetzt komme ich so ein bisschen in die spirituelle Ebene, merken das oft nicht. Ne? Also du sitzt da, ich bin hier, aber sozusagen auf der Metaebene sind wir ja nicht getrennt voneinander. Ja. Und wenn dann sozusagen ein Feld geschaffen wird von jemand, der das kann, der das halten kann, und dann ein Stellvertreter, egal ob jetzt für eine andere Theaterrolle oder der Vater plötzlich ist oder drei Generationen der mütterlichen Linie in die Vergangenheit aufgestellt wird, das ist schon abgefahren, was da geheilt werden kann. Also, und ich hoffe, dass das halt einfach immer noch präsenter wird, einfach weil da habe ich schon wirklich Wunder in Anführungsstrichen erlebt, also auch bei mir selber.
Ja.
Ne, weil da hat sich immer relativ viel klären können und Ballast aufgelöst, der plötzlich nicht mehr da war. Also geile Idee.
Also wie gesagt,
als Probenprozess auch mit nutzen zu können.
Vor über 20 Jahren und deswegen meine ich ja, es kam nicht aus mir heraus, sondern ich habe das einer höheren Macht, nenne ich es jetzt mal, oder überlassen und da kamen Dinge raus, die ich mir gar nicht hätte irgendwie aus den Fingern saugen können. Das war das Tolle und du kannst dir vorstellen, dieser Esel mit Titania und was da alles war und dann noch das wunderschöne Geschenk dieses Textes natürlich und auch dieser wunderbare Monolog. Ja. Also das ist einfach toll.
Shakespeare, hast du eine Lieblingsrolle, die du gerne noch spielen möchtest? Ja klar, Richard III., oder?
Also ich...
Obwohl, da hat natürlich Eidinger einfach ganz hohe Maßstäbe gesetzt.
Ja, ich würde den einfach Spanisch anlegen.
Ja.
Nein, aber Macbeth und so ist natürlich alles... klar, das sind tolle...
Eine der Königsrollen?
Ja, wobei ich komme mehr aus dem... Tatsächlich Clownesken und ich habe den Vater
ich habe dich als Präsident erlebt, als eine deiner ersten Rollen. Das war nichts Clowneskes, da warst du nur ein Riesenarschloch.
Ja, ja, also ich wollte gerade sagen, den habe ich jetzt nochmal gespielt in Dortmund.
Echt?
Ja, und da natürlich nochmal anders angelegt, aber im Grunde genommen auch so, dass also die Leute haben gesagt, das ist ja Wahnsinn und so und das ist eine Freude, aber mit komischen Elementen, das wollte ich damit sagen. Okay. Also nicht clownesk, sondern auch das Übertriebene, das aber gar nicht übertrieben wirkt, sondern voller Einsatz, wie du sagst.
Ja.
Und klar, ich meine, Macbeth ist nicht einfach nur ein König, sondern der hat mit sich nach links und rechts so viel zu kämpfen. Das meine ich, das ist toll. Und
hat eine intrigante Frau an seiner Seite.
Ja.
So. Aber das... Jetzt muss ich doch noch mal ganz kurz dabei bleiben, weil ich habe so eine ähnliche Erfahrung mal gemacht. Ich habe relativ zu Anfang meiner Theaterlaufbahn, als ich dann mein erstes Engagement hatte, durfte ich Wojciech spielen.
Ja.
Und da diese Vorstellung, okay, den jetzt 20 Jahre später noch mal zu spielen, was ja altersmäßig überhaupt gar kein Problem wäre, ne? Das muss schon abgefahren sein. Wie war das denn? Jetzt eine Rolle, die auch sowas bei dir ja wahrscheinlich, war wahrscheinlich auch eine deiner ersten... Profirollen, obwohl das natürlich jetzt parallel zur Schauspielschule war oder glaube ne, zu der Zeit, muss ja gewesen sein, Freies Ensemble Mainz, damals. Das dann 20 Jahre später nochmal zu spielen. Hast du diese Rolle nochmal tiefer verstanden oder ganz andere Aspekte gesehen oder war das relativ gleich?
Das war gar nicht gleich, der war ganz anders angelegt, mit einem Anzug, so mafiös und sehr auch Ferdinand, ich habe dir gesagt und so, ja, aber schon erinnernd an so Scorsese-Mafia-Stil. Und aber dann auch eben witzig, ich habe den Wurm genommen und einfach so in die Ecke geschmissen, weißt du so. Also, ich hab mich gar nicht daran erinnert, ich weiß gar nicht, wie es auch damals so war. Ich glaube, so ein langes Hemd und der wurde
irgendwie da... So ein Ledermantel an und so.
Ja.
War ja sehr puristisch inszeniert.
Ja.
Ah, okay. Na gut. Pass mal auf, jetzt sind wir hier bei diesen Theatertechniken hängen geblieben. Du hast mir erzählt jetzt gerade neulich, dass du eine Ausbildung jetzt nochmal angefangen hast als Filmschauspielcoach.
Nicht Film, sondern
generell
Schauspielcoach. Generell Coach, ja.
Erzähl mal.
Absolut.
Warum? Hast du so ein großes Herz für neue Kollegen oder?
ja, weil
ja?
Das
ah, okay.
Du, nein, du kriegst es zurück. Das heißt, wenn ich helfe, Kollegen und Kolleginnen besser zu machen,
ja,
kriege ich das zurück, indem ich einfach auch das tolle Filme sehen kann. Ja?
Ja, das stimmt.
Das ist natürlich ein Hauptgrund, aber auch weil es Spaß macht, mit Leuten zu arbeiten. Also ich habe schon gecoacht, aber eben nicht diese Richtung. Die Technik erkläre ich gleich.
Ja.
Warum ich zum Coachen gekommen bin, ist damals auch in New York. William Esper war einfach ein toller Mensch, der uns immer gesagt hat, öffnet euch, geht raus und gebt euer Wissen weiter. Ja? Behaltet es nicht für euch,
ja,
das ist gut. Eben, ihr macht damit die Welt besser.
Ja.
Und auch da habe ich, Meisner ist ja nur ein Teil gewesen, ich habe da mit balinesischen Theatermasken gearbeitet, auch wieder in Felder gegangen, Chakra, auf einmal meine Stimme, ich weiß nicht, ob das daran liegt oder nicht, aber die hat sich so verändert damals, weil ich mit einer Chakra-Maske gearbeitet habe für die Stimme.
Ja.
Und auf einmal hat sich ihn was gelöst, was
ja, also
es war boom, ja. Und ich finde, sowas muss man einfach weitergeben, ja. Und ich komme jetzt in ein Alter, wo ich eben mir zutrauen kann, auch etwas weitergeben zu können.
Das finde ich übrigens ganz schön. Das ist so einer der Grundprinzipien auch der buddhistischen Lehre, ne, der ich ja versuche irgendwie mich seit 25 Jahren anzunähern. Ja. Mehr möchte ich ja gar nicht zu sagen. Es ist ein fröhliches Voranscheitern. Aber diese Idee, ne, man hat ja immer dieses Bild, da ist ein Meister und ein Schüler. Der Meister bringt dem Schüler was bei. Aber eigentlich geht es darum, dass der Meister den Schüler besser macht als sich selber. Und das ist der, sozusagen der Weg des Meisters zur eigenen Meisterschaft. Also dieses
ja,
Weitergeben, das finde ich ganz schön, was dein Lehrer dir mitgegeben hat. Gebt das weiter, behaltet das
ja
nicht für euch, weil das kann nur bereichernd sein, gerade
ja,
im kreativen
Bereich. Und auch der Jens, Bereich, bei ne? dem ich gerade lerne, ist genauso drauf und der sagt, ich bin kein
Wie heißt
Guru,
der?
Jens Roth.
Jens Roth, okay.
Genau, der macht Source Tuning, so nennt sich diese Technik. Und er sagt auch, es geht nicht darum, ein Guru zu sein und alle sollen zu mir aufgucken,
ja,
sondern ja, wir schaffen hier etwas Gemeinsames. Und
schön.
Es ist auch wie in der asiatischen Kampfkunst. Es ist nicht, wir kämpfen gegeneinander, sondern deine Kraft zeigt mir meine Kraft. Ja, also ja, es ist auf gar keinen Fall, finde ich, irgendwas eso-meso, sondern es, ja, es ist fundiert, finde
ja
ich. Und das finde ich sehr spannend.
Das heißt, du siehst dich, oder das hast du auch schon gemacht, du bist zum Beispiel engagiert, kommst irgendwo ans Set, da ist eine Schauspielerin, ein Schauspieler, den oder die du dann begleitest, um in dem Moment, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, die Male, die ich gedreht habe, es war jetzt nicht viel, aber es war auch nicht wenig, habe ich immer gemerkt, es gab eine Stellprobe, es gab eine Lichtprobe und zack, dann wurde gedreht und dann wurden irgendwie verschiedene Shots genommen aus verschiedenen Perspektiven und so und
ja,
dann war das irgendwie, aber so Probenprozess in dem Sinne habe ich ganz, ganz selten erlebt und da, das ist sozusagen dein Part, den du übernimmst, mit dieser Figur sie so set zu machen, dass sie, wenn es gedreht wird, wenn Aufnahme läuft, in der Situation ist, oder?
Genau,
oder
wie also funktioniert das? Wie gesagt, ich bin ja noch in der Ausbildung und ich werde dann wahrscheinlich, auch da ist das Feld ja groß, du kannst ans Set geholt werden, aber ich glaube, am meisten findet einfach die Drehvorbereitung statt. Ne? Zu Hause mhm, und auch gerade in Zeiten von Zoom kann man das auch wunderbar
ja, ja,
online machen. Genau.
Und das machst du bei Jens Roth.
Jens Roth heißt
der? Wie bist du auf den gekommen? Hast du bei dem selber ein Coaching mal genommen, als du es brauchtest? Oder?
Ich bin, ja, es gab immer viele Kollegen, die gesagt haben, ah, ich brauche keine Weiterbildung, ich brauche keine Workshops und so. Ja, das waren eben sogenannte...
Meine Fraktion so ein bisschen.
Ja.
Aber es hat auch ganz viel mit Frust zu tun und Trotz, ne? Weil bei mir das einfach nie so richtig funktioniert
ja
hat, gerade beim Entrehen.
Ich meine aber eher Leute, die meinten dann, ja, ich bin Staatsschauspieler.
Ach so,
ich bin
ja, das kann man ja total gerne.
Ja, also insofern, und ich war immer der Meinung, nee, also die Tanztheater und Ballettleute, die machen ja auch, die trainieren, die ja, müssen sich ja auch weiterbilden.
Stimmt.
Und wo kommt denn diese Arroganz her zu sagen, ich bin schon fertig und so. Also das ist sehr limitierend, selbst limitierend, aber gut, das ist deren Sache. Für mich war das nicht so. Ich wollte, wie gesagt, auch dazu lernen und besser werden und nicht immer davon abhängen, ob jetzt heute gerade mal ein toller sonniger Tag ist in mir, sondern auch wirklich zu gucken, okay, wie kann ich fundiert? Und ich hörte tatsächlich von Jens Roth, gibt's ja heutzutage online, kriegst du viel mit. Mhm. Und hab mir dann so einen Abend, der macht dann so eine Einführung angeguckt und dachte mir, Mensch, das ist so verwandt an der Familienaufstellung. Da arbeiten wir wieder feinstofflich und ohne esoterisch zu sein, dass ich dachte, das ist es. Ja. Und du holst es eben aus dir. Ja. Das heißt, man bleibt eigen und macht nicht irgendeine Technik nach, dass man sieht, ah ja, der kommt aus der Hamburger Schule, der ist Frankfurter Schule und so. Das ist das Tolle, dass man eben unique bleibt. Und zur Technik selber, es ist einfach ein Befragen von Energie. Um das jetzt einmal so als ganz genau erklären kann ich das nicht. Das würde eben ein Workshop sein. Aber auf jeden Fall hat es damit zu tun, dass ich mich mit dem Kopf zurücklehne und gar nicht anfange zu denken, sondern Energien abrufe im Körper. Mhm. Und die mir sagen, hey, die Mutter der Figur, wir reden immer über die Figur, die Mutter der Figur ist gerade an der Schulter, die will mich da immer runterdrücken. Und so geht man so peu à peu ganz langsam ran und holt sich das Bild und muss es nicht irgendwie kreieren.
Ja.
Und da hat der Körper einfach viel mehr Möglichkeiten als unser Hirn. Das ist wie beim Fahrradfahren. Ne? Dein Körper macht's. Wenn du mit dem Geist Fahrrad fahren willst, dann müsstest du erstmal, hier ist die Bremse, die Klingel, Also der Körper ist viel schneller. Und wir haben auch einfach viel größere Antennen, als wir sie heutzutage benutzen, gerade in Zeiten von Handys und wo ChatGPT und alles für uns übernimmt. Ja. Und das hatte ich aber schon damals in Amerika. Wie gesagt, dieser Lehrer mit den Masken, der hat auch mit Archetypen gearbeitet und keine Ahnung, einmal hat er mir eine Postkarte hinten an Rücken und ich sollte das nachempfinden, was ich da so spürte und fing schon so an mit den Klauen und so. Und dann zeigt er mir das Bild, es war eine Katze. Ja? Und ich so, wow, das ist seltsam.
Abgefahren, oder?
Das ist wirklich abgefahren. Aber das sind Felder, das sind Antennen. Das ist nicht irgendwie wir machen ein bisschen Weihrauch an oder so.
Ja, das wird oft durcheinander gebracht. Also das hat mich ja damals auch so fasziniert, so dass ich gesagt habe, okay, Theater ist jetzt erstmal. Dass das mit dem Synchron dann irgendwie ganz gut funktioniert hat, war wirklich ein Glücksfall, weil ich bin da reingerutscht damals, ne, mit also Netflix und so Amazon richtig losging. Und da hatte ich das Glück, dass ich auch eben keine Tourneen gemacht habe mehr und so, weil ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr auf Theater. Das ist mir einfach alles zu ätzend. Und so, macht mir keine Freude mehr.
Ja.
Hatte halt viel Zeit, war viel hier, war gut für mich. Aber zu der Zeit habe ich natürlich auch mich psychologisch, psychotherapeutisch weitergebildet. Habe dann diese neoschamanische Ausbildung gemacht, wo ja auch immer sagen, ja, Schamanismus und so weiter. Es geht ja immer nur um dieses zu realisieren, dass in unserem Leben, es ist alles in uns. Ja, wir müssen es nicht von außen irgendwie holen und uns aneignen, sondern es zulassen, dass es von innen kommt.
Ja.
Und es geht ganz viel um Energie. Und deswegen meinte ich vorhin auch in diesem, das System Familie oder das System Theaterrollen, wie stehen die eigentlich zueinander? Finde ich total, macht total Sinn. Und da so eine nochmal eine Weiterbildung zu machen, finde ich total
gut. Ich finde
auch für dich als Schauspieler.
Ja, und vor allen Dingen ist es eine Technik, die hier in Deutschland entwickelt wurde. Das ist von Jens Roth selbst. Und ich darf das auch in mein Land und nach Lateinamerika bringen, auf Spanisch. Mhm. Da werde ich Pionier sein. Und da freue ich mich einfach riesig drauf, weil ich glaube, ich kann den Leuten helfen. Es kann Spaß machen. Ja, die Arbeit darf Spaß machen. Und die Quelle, deswegen heißt es auch Source Tuning. Dass die Quelle in uns, dass wir viel schneller intuitiv sind als mit dem Kopf. Und das Tuning ist natürlich dann das Feinjustieren. Und es ist sehr, sehr, wirklich sehr, sehr gesund und vor allen Dingen auch erprobt. Und man sieht, also Jens hat mit vielen, ich mache jetzt hier kein Name-Dropping, aber naja, es sind Oscar-Gewinner dabei, und ich selbst habe ja auch jetzt einige Rollen damit erarbeitet und es ist wirklich unglaublich, wie ich mich selber überraschen kann. Das ist das Schöne.
Ja, schön. Ja, ja, ich glaube, das ist wichtig, ne, dass man sich das als kreativer Mensch, in unserem Fall jetzt als schauspielerisch, sprecherisch wirkender, erhalten, dass wir uns immer wieder selber überraschen. Also ich finde nichts langweiliger als, okay, die spielt immer das Gleiche.
Ja.
Ne, oder Also finde ich leider oft im deutschen Fernsehen so. Ich meine, da betrete ich jetzt vielleicht irgendwie ein heißes Eisen, aber da sehe ich halt einfach oft so immer dieselben Gesichter erstmal, ja, die aber auch meistens sozusagen besetzt werden, weil sie es sind. Nicht, weil sie gut auf die Rolle passen, sondern weil es halt der Name und wahrscheinlich denken immer noch die Redaktion, das zieht ganz besonders gut und so. Ja. Deswegen fand ich das so erfrischend, euch da mal zu sehen, ne, also du mit der Katzenzwerger. Klar kann man sagen, ja, schauspielerisch war das jetzt irgendwie so und so, aber es war wach, es war lebendig.
Es war
das
hat mir total
Spaß gemacht.
Ja. Ja.
Also ganz oft schalte ich bei deutschen Produktionen leider aus oder sag auch ab und zu kriege ich nochmal für so Formate so Angebote, wo ich dann sage, ich kann das nicht sprechen, ich kann dieses Dialogbuch nicht so, das so spricht kein Mensch.
Ja. Also, es gibt einen Wandel, es gibt einen Wandel, klar, vielleicht ein bisschen langsamer als gewünscht, aber es gibt einen Wandel und auch ich höre immer wieder, dass viele am Set eben solche Coaches holen. Ich will nicht sagen, das ist the one and only, sondern es ist einfach ein Angebot, was ich finde und andere finden, dass es gut geht, wenn jemand weiterhin seine Method oder so machen will. Und okay, es ist ja auch sein Körper. Aber es sind auch Schauspielkollegen jetzt, mit denen ich befreundet bin, auch namhaft, wo ich sage, ach guck, dass der das auch macht, das hätte ich nicht gedacht. Der ist, ich hätte nicht gedacht, dass der für sowas offen ist und so. Also es wird immer mehr.
Ja, schön.
Ohne, dass es jetzt eine Bewegung sein soll oder eben Sekte oder Guru.
Das ist. Wann bist du damit fertig? Also wie, darf ich kurz fragen, Sommer. Für die Leute, die das interessiert, wie sieht so eine Ausbildung aus? Du hast verschiedene Wochenenden.
Oder? Ja. Das sind immer Module, so nennt man das. Und als allererstes, wie wahrscheinlich bei einer Psychotherapie auch, wenn man Psychotherapeut wird, muss man erstmal sich, glaube ich, so ein bisschen einjustieren, dass man auch offen für andere sein kann und auch weiß.
Also man sollte sich schon gut kennen auch.
Genau.
Und selber auch die Verfahrensmechanismen und Methoden kennen, also selber erfahren haben.
Genau.
Ja, stimmt.
Also man macht ein paar Workshops selber mit dieser Technik und dann geht's quasi an das Anleiten. Du begleitest, du machst Hospitanzen, dann machst du unter der Aufsicht von Jens Roth machst du mit den Leuten dann einen Einführungsworkshop. Genau. Und
cool.
Bis dann irgendwann hast du dann. Ja, also natürlich, heutzutage hörst du überall Coach, aber es ist.
Ja, wir müssen gucken, dass wir das, ne, das hat mittlerweile einen ziemlich negativen Ruf und auch zu Recht, weil viele halt einfach Coach damit verbinden, irgendwie, werde reich in 3 Wochen und so,
ja,
ne,
mach
die 5 Schritte und so. Das ist ja alles, das sind ja alles Mechanismen, das ist ja Bedarfserweckung und das ist ja Leute sozusagen fischen, ne. Aber ich glaube, in dieser Welt, wo wir immer weniger sozusagen, auch Leitfiguren haben, auch wertebasierte Systeme, auf die wir uns jahrhundertelang bezogen haben. Ne? Das, also ich sehe nur noch ganz, ganz wenig Menschen, wo ich sage, boah, das sind wirklich Tiere in unserer
auch,
Kulturlandschaft,
ja,
ne? Wo man sich dran halten kann. Finde ich halt einfach, wenn so fundierte Coaching-Ausbildungen angeboten werden, finde ich das total wichtig und essentiell, um auch ich sag mal, die psychische Gesundheit in unserem Land aufrechtzuerhalten, weil die Psychotherapeuten sind komplett überlaufen. Also hier in Berlin, wenn du eine Therapie brauchst, weil du gerade eine akute Krise hast, du wartest mal locker ein Jahr, 1,5 Jahre, bis du irgendeinen Platz bekommst. Und dann ist nur fraglich, ob der Therapeut oder die Therapeutin gerade für dich die richtige Person ist.
Ja, genau.
Das ist ja wirklich eine Katastrophe. Deswegen versuche ich so Coaching aus einer positiven Perspektive zu sehen.
Absolut.
Ich meine, essentiell, wir brauchen das.
Na, wir sind natürlich durch diese ganzen YouTube und was weiß ich Anzeigen und schreib dein Buch in 3 Tagen und willst du wissen, wie man 30.000 Euro
coacht? Ich schreibe gerade an 2 Projekten, das schreibst du nicht in 3 Tagen.
Genau. Also, und da bin ich voll deiner Meinung, also wenn man was wirklich, wer wirklich was zu sagen hat, der sollte das dann auch tun.
Und ich finde es auch wirklich gut, wenn sich Leute Hilfe holen, aber gut, da gibt es natürlich auch viele Scharlatane, ne, die dann Unsummen verlangen, wo ich dann irgendwie denke, da achte doch ein bisschen drauf, also, dass das im Preis-Leistungs-Verhältnis auch steht.
Ja. Ich frage mich immer, wenn jetzt kommen aus dem Boden geschossen, werde Sprecher, werde Hörbuch und da und ganze Schulen nur für Sprache entstehen und parallel denke ich mir, huch, ich habe jetzt schon von 2 Produzenten gehört, dass die nächstes Jahr soweit sein werden, dass eine KI wirklich schon Minirollen übernimmt.
Ja, ich habe da jetzt auch ein paar Mal unterrichtet für eine dieser Institute, was mir auch viel Spaß gemacht hat, aber ich habe auch gemerkt, erstmal möchte ich mich mehr auf meine Sachen konzentrieren. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob es so gut ist, weil letztendlich finde ich, also gerade was den Sprechermarkt betrifft, der ist gesättigt. Es sind so viele gute Leute in den letzten Jahren ja dazugekommen.
Ja.
Und da jemandem zu versprechen, der jetzt so ganz branchenfremd ist, nicht mal eine Schauspielausbildung hat, nur also als Sprecher erfolgreich zu sein, heißt ja nicht, dass du eine geile Stimme hast. Das sind vielleicht 20%.
Ja.
Der Rest ist Schauspieltechnik, es ist die Fähigkeit, sich in Rollen, und zwar ganz schnell.
Ja.
Und zwar Multitasking, ja. Also du musst noch Text lernen, du musst noch die Pausen einhalten, du musst die Atmer sehen und so. Also das ist ja abgefahren, was wir uns da beigebracht haben, ne, über lange Jahre.
Ne, und die Frage und ist, kann man das zu beibringen?
Versprechen, ne, mach mal einen Workshop mit und dann läuft das schon.
Ja, und ich glaube, ich werde sehr oft gefragt natürlich und bin dankbar, weil die Leute meine Arbeit kennen und deswegen mich ansprechen, aber kann sagen, du, das muss jeder für sich und erfahren, du, ich kann dir gar nicht beibringen, wie man so spricht. Das ist ja auch etwas, was du üben musst, vor allen Dingen. Du kannst nicht von heute auf morgen einfach so Sprecher werden oder Sprecherin. Ja. Also ich habe mit 5 in der Badewanne angefangen, habe eigene Radiosendungen kreiert, moderiert, Preis ausschreiben, mich angerufen, gewonnen, Lieder gesungen. Ja, also das ist ja, Picasso hat immer gesagt, weißt du, sie bezahlen ja nicht dieses Bildchen hier, sondern sie bezahlen auch die 30 Jahre Erfahrung dahinter.
Ja, geil. Du bist ein Fan von Picasso?
Naja, gut, der Knabe ist aus Malaga sogar und ich bin aus Malaga.
Du kommst aus Malaga, aber du bist hier geboren.
Ja. Also meine Eltern sind aus Malaga.
Schön. Und da hast du jetzt auch sozusagen eine Dependance für dein Privatleben?
Da, nicht mal Privatleben, auch ich habe da eine Sprecherkabine und gestern habe ich ein Hörspiel aufgenommen.
Ach komm.
Bin ja heute Morgen extra zu dir hierher, Leute, nach Berlin.
Leute, das muss ich mal sagen, ja. Carlos ist extra aus Spanien hierher gekommen für diese Stunde, die jetzt leider sich sogar schon dem Ende neigt, was ich sehr traurig finde. Hast du denn vor, deinen Lebensmittelpunkt irgendwie Richtung Spanien wieder zu, wenn die Kinder mal flügge sind, zu bauen,
ja,
oder?
Also die Großen sind ja schon durch, aber die Leiblichen sind eben 6 und 8.
Ach so, ich dachte, die sind schon ein bisschen älter.
Nee, die sind
süß. Na gut, du bist ja selber noch so ein junger Hüpfer.
Und die will ich natürlich aus diesem Leben hier nicht reißen.
Absolut,
das ist dieser einzige Wermutstropfen. Ansonsten wäre ich, glaube ich, wirklich öfter in Malaga, weil, also es ist gerade wieder gewählt worden, ist Top-Ziel Nummer 1. Die Leute sind wahnsinnig freundlich, es sind 330 Tage Sonne, Lebensqualität ist einfach sehr hoch und ich habe das Glück, da einfach eine Wohnung zu besitzen, direkt am Meer.
Geil. Ja,
das ist mein persönliches inneres Coaching für mich selbst.
Geil.
Ja, gut.
Ja gut, und ich meine, das ist natürlich heutzutage auch kein Problem mehr, ne, irgendwie da zu reisen.
Ja, das ist natürlich auch da wieder Klima. Ne? Ich versuche halt, wenn dann immer etwas länger da zu sein, weil jetzt für 3 Tage fliege ich da nicht hin.
Ja.
Und wie ich vorhin sagte, ich möchte das Coaching da auch betreiben, weil da gibt es das noch nicht.
Ja, das ist natürlich auch toll, dort in der Sonne so Workshops anbieten und so, ist natürlich auch schöner als jetzt hier im Dezember irgendwie 5 Tage irgendwo in so ein Studio zu gehen und zu arbeiten.
Nein,
in
es
so
gibt Workshop. Natürlich wunderbar noch mehr als Javier Bardem und Kolleginnen Lopez hier,
Jennifer Lopez sprichst du übrigens auch.
Genau. Nein, das heißt, ich freue mich auf die Arbeit mit Schauspielern wie Javier Camara, den kennt man hier, spricht mit ihr in Almodóvar und so. Wenn die daran Spaß haben, so eine Technik zu erlernen, das wäre natürlich das Schönste für mich.
Ja. Oh Mensch, jetzt hast du mich ein bisschen angetriggert. Vielleicht muss ich mir mal so einen Workshop geben. Vielleicht mache ich das mal.
Dann komm zu mir.
Mein Lieber, ich würde sagen, wir machen hier an dieser Stelle Schluss. Vielen, vielen Dank, dass du dich hier so präsentiert und gezeigt hast, was du gerade machst, wo du stehst, und es war für mich total schön, dich jetzt mal wieder nach all dieser Zeit so, ne, es gibt ja so Kollegen, die einen über lange Jahre, mit denen man verbunden ist, aber diese Schauspielschulzeit war für mich halt einfach in dem Sinne wichtig, weil du für mich da wirklich ein Vorbild warst, auch wenn du dann irgendwann nicht mehr präsent warst, aber ich habe gedacht, okay, und ich kann dir sagen, was eine Initiationszündung, die auch von dir mit ausgelöst wurde, in meinem Schauspielleben zu tun hatte. Also vielleicht motiviert dich das als Coach jetzt auch heute. Ich habe dich gesehen, ne, und ich war im ersten Semester oder im ersten Jahr und dachte, okay, der ist wirklich schambefreit, der traut sich alles. Der traut sich einfach alles auf der Bühne. Ne, auch bei den Proben habe ich dich erlebt, wie du ausprobiert hast, wo ich dachte so, würde ich mich jetzt hier nie trauen. Wow. So, ne, und das war etwas, was ich in der Schauspielschule erreichen wollte und glaube ich auch geschafft habe. Ja. Irgendwann nach 2-3 Jahren hatte ich diesen Moment. Das war wirklich das Geschenk der Schauspielschule. Da gab es natürlich auch technische Sachen, aber da hatte ich oft das Gefühl, Pantomime brauche ich nicht mehr. Klar, ein bisschen Körpergefühl und sowas, aber das habe ich eher als lästig empfunden. Aber dieses auf der Bühne oder vor der Kamera mache ich einfach alles, wenn es für mich Sinn macht in der Rolle. Da habe ich kein Schamgefühl mehr. Und das, das war wirklich, da hast du mit zu beigetragen. Einfach also nur, weil ich gesagt habe, ich will auch so sein, diesen Mut haben und diese Energie haben und mich das trauen.
Ja,
so, das danke dafür.
Rührt mich natürlich und freut mich, wenn es dich inspirierte. Und siehst du, im Laufe der Jahre ist manchmal bei mir aber auch selber was kaputt gemacht worden oder ich habe es zugelassen, dass dieses Tier so ein bisschen in die Ecke geht, wenn ich nicht wusste, was los ist oder wenn das nicht gewünscht war.
Ja.
Und die Technik jetzt, angefangen mit der Familienaufstellung, hat mir geholfen oder hat mir das wieder zurückgegeben.
Schön. Ich bin total neugierig, was wir von dir noch hören, sehen und unter Umständen auch von dir beigebracht bekommen. Danke dir, dass du hier warst.
Ich danke dir.
Carlos, pass gut auf dich auf.
Ja.
Und du hast jetzt die nächsten Tage jetzt gerade wieder Workshop vor dir.
Ja.
Geil.
Ja.
Dann wünsche ich dir erstmal viel Spaß.
Dankeschön.
Euch wünsche ich auch noch einen schönen Tag heute, schönen Abend, schöne Nacht, schönen Morgen, wann immer ihr das auch hört. Hört auch gerne mal in die anderen Gespräche rein. Ich habe mit wunderbaren Menschen wie Zoe Beck, Larissa Koch und mit Milka Love-Fernandes Gespräche geführt und habe auch noch ein paar in der Pipeline, die jetzt in nächster Zeit hier zu mir kommen. Ich freue mich sehr. Macht's gut und empfehlt es gerne weiter, wenn ihr Lust habt, wenn es euch gefallen hat, wenn es Kritik und Anregungen gibt, gerne an info@fechnersuniversum.de oder die WhatsApp-Nummer 0157 339 71852. Ihr Lieben, Carlos, war's gut?
Tschüss da draußen.
Tschüssi.
Der Welt.